Heute mit Anna-Elena Knierich. Es ist eine Sensation. Deutsche Forscherinnen und Forscher haben eine bisher unbekannte indogermanische Sprache entdeckt oder man muss besser sagen ausgegraben, und zwar an der UNESCO-Welterbestätte Boazköy-Hatusha in der nördlichen Zentraltürkei. Seit Jahrzehnten wird dort mit Grabungen die Geschichte der Hethiter erforscht, einer der Großmächte während der späten Bronzezeit. Und vor kurzem kam dabei eine Keilschrifttafel ans Licht, die neben einer Textpassage in Hethitisch auch eine Passage in einer völlig unbekannten, wohl auch über 3000 Jahre alten Sprache beinhaltet. Sehr spannend also, und ich freue mich jetzt sehr, dass mir zwei an den Ausgrabungen Beteiligte aus der Türkei zugeschaltet sind. Andreas Schachner vom Deutschen Archäologischen Institut und der Altorientalist von der Uni Würzburg, Daniel Schwemal. Grüße Sie, schön, dass es klappt.
Hallo, guten Tag, wir freuen uns.
Herr Schachner, Ihr Institut führt seit mehr als 100 Jahren Ausgrabungen in Boazköy-Hatusha durch. Wie lief der Fund ab? War gleich in der Ausgrabungsstätte klar, dass die Tafel ein Sensationsfund ist? Oder kam das dann erst bei späteren Analysen, vielleicht in einem Labor oder Ähnlichem, heraus?
Als die Tafel rausgekommen ist, gab es mehrere Dinge, die ungewöhnlich waren. Zum einen ist sie sehr, sehr gut erhalten. Das heißt, sie ist nicht durch die Erosion verlagert worden, was in unserem Fall hier das Normale wäre. Und sie ist relativ groß, was auch ungewöhnlich war. Und dann habe ich mir die etwas näher angeschaut und ein bisschen sauber gemacht im Gelände noch. Und da konnte man am Schriftbild auch, sagen wir, erkennen, dass es irgendwie was anderes ist als die normalen Keilschrifttafeln, die wir so finden, oder die Fragmente von den Tafeln, die wir so finden. Und nach einer ersten Restaurierung habe ich dem Kollegen Schwemer, der Keilschrift-Spezialist in unserem Team ist, ein erstes Foto geschickt und habe ihm gesagt, also wir haben jetzt diese Tafel gefunden, guck mal, was das ist. Und dann hat Herr Schwemer gleich geantwortet, ja, das ist ein Ritualtext. Und dann aber die nächste Zeile in dem WhatsApp war, warte mal, das verstehe ich nicht. Und also ich kann es zwar lesen, aber ich kann die Sprache nicht verstehen. Und dann wurde sehr schnell klar, dass es was Besonderes ist.
Herr Schwemer, wie war es für Sie, als Sie die WhatsApp-Nachricht von Herrn Schachner bekamen mit dem Foto und Sie dann gemerkt haben, okay, das ist eine Sprache, die mir überhaupt nicht bekannt ist? Was war das für ein Moment für Sie?
Also es ist immer etwas Besonderes, wenn ich weiß, es kommt eine WhatsApp vom Grabungsleiter, dann ist es nicht eins der üblichen Fragmente, die routinemäßig jedes Jahr bearbeite, sondern dann ist schon was Besonderes. Und zunächst habe ich angefangen zu lesen in diesem WhatsApp-Bild und habe gedacht, naja, das ist doch wieder nur ein Ritual. Das kennen wir schon. Aber als dann dieser Passus kam, den ich nicht mehr verstanden habe, ja, da packt einen schon die Neugier. Und dann wollte ich auch schnell Fotos haben. Und es war auch klar, dass ich dann bald in die Türkei komme, um mir die Tafel selbst anzuschauen. Und es ist für einen Keilschrift-Spezialisten ein großes Privileg, an diesen neu gefundenen Tafeln, die jahrtausende lang verloren waren, zu arbeiten. Und wenn etwas ganz Neues kommt, dann ja, das ist besonders schön und aufregend. Aber man muss sich natürlich dann auch mit Kolleginnen und Kollegen austauschen. Man tauscht sich mit den Archäologen aus. Aber ich habe dann sehr früh natürlich auch Spezialisten für indogermanische Sprachen kontaktiert, um diese Dinge zu besprechen, denn man formt erst Hypothesen, aber wenn es so ungewöhnlich ist, dann fragt man sich auch, kann denn das wahr sein? Und bespricht es lieber mit anderen.
Mal eine polemische Frage. Man hat jetzt dieses eine Schriftdokument, also diese Keilschriftpassage auf dieser Tafel. Reicht es dann an Beweisen gleich aus, um zu sagen, es handelt sich hier um eine neue indogermanische Sprache? Also blöd gefragt, woher will man wissen, dass sich der Schreibende sich nicht einfach bei dieser einen Tafel einen Scherz erlaubt hat und einfach irgendeinen Quatsch da quasi eingraviert hat, sondern dass es wirklich eine einzelne Sprache ist?
Ja, zunächst kann man das natürlich nicht wissen. Wichtig ist, dass der Text für uns gut lesbar ist. Und wir haben für diesen unbekannten Passus auf der Tafel zweierlei Kontexte, die wichtig sind. Das eine ist, dass der Einleitungstext und auch der Abschluss der Tafel auf Hethitisch geschrieben sind und gut verständlich sind und eine Ritualanweisung enthalten, die Opfer für eine bestimmte Gottheit vorschreiben und die dann vorschreiben, dass ein Text zu rezitieren sei. Und der wird dann im vollen Wortlaut angegeben und steht nach dem Rezitationstext auch wieder in hethitischer Sprache auch einfach beendet. Mhm. Das heißt, der hethitische Rahmentext auf der Tafel gibt uns schon Auskunft über die Textsorte, die wir haben. Es handelt sich um eine Beschwörung oder ein Gebet. Und das Zweite ist, der Rahmentext gibt uns auch eine Sprachangabe, denn der Rahmentext sagt selbst, dass der Text eben in der Sprache der Landschaft Kalashma rezitiert werden soll. Und der weitere Kontext ist der, dass wir aus vielen anderen Texten des Kultes, des Tempelkultes wissen, dass die Hethiter verhältnismäßig regelmäßig auch nicht-hethitische Sprachen im Kult, in Ritualen verwendet haben. Und diese Landschaft Kalashma kennen wir schon aus anderen hethitischen Texten, wissen, dass sie im Nordwesten des hethitischen Kernlandes lag. Und so ist der Text eingebettet in einen ganz plausiblen kulturhistorischen Kontext, den wir mit vielen anderen Informationen verbinden können. Und wir können sicher sein, dass es kein Scherz war.
Vielleicht müssen wir den Hörerinnen und Hörern mal eine kurze Einordnung zu den Hethitern geben. Also das hethitische Reich erstreckte sich von der heutigen Türkei bis nach Syrien und auch den Irak. Und die Hethiter waren zwischen 1650 bis ca. 1200 vor Christus eine der großen Mächte der antiken Welt und auch große Rivalen der alten Ägypter. Und sie verfassten eben diese Ritualtexte, die sie erforschen. Was sind es für Texte, was beinhalten die und wer hat die auch verfasst?
Es ist im Hethiterreich so, dass die Schriftverwendung, soweit wir das wissen, beschränkt ist auf den königlichen Hof und seine Staatsverwaltung. Es sind also diese Schreiber vor allen Dingen in königlichen Diensten tätig und verfassen Staatsverträge, Treueeide, es gibt historische Texte und vieles, vieles mehr. Tatsächlich ist es aber so, manchmal zum Leidwesen auch der Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort, dass wenn man so Texte findet, und es werden ja jedes Jahr so etwa 20, 30 neue Texte gefunden, die Hoffnung ist, es ist ein neuer historischer Text. Ich sage, nein, es ist wieder ein Ritualtext. Und es ist wirklich so, dass die korrekte und vollständige Durchführung des Tempelkultes für den hethitischen Staat eine wesentliche Bedeutung hatte. Der höchste Priester dieses Reiches war der König selbst und sein Verwaltungsapparat hatte dafür zu sorgen, dass der König und die königliche Familie den Götterkult vollständig und in korrekter Form auch durchgeführt haben. Und um das sicherzustellen, hat sich eine umfangreiche Kultbürokratie entwickelt, die eben Ritualvorschriften und auch die Texte, die zu rezitieren waren, für die Kulte im ganzen Reich des hethitischen Königs schriftlich niederlegten und bereitstellten für die jeweilige Verwendung im Kultjahr.
Und weil Sie meinten, dass es häufiger vorkam, dass die Hethiter diese Ritualtexte auch in anderen Sprachen verfasst haben, warum waren Sie daran interessiert, in Ihren Texttafeln auch andere Sprachen zu integrieren?
Da gibt es verschiedene Motivationen. Die eine können wir uns gut veranschaulichen daran, dass zum Beispiel in den christlichen Kirchen in Deutschland heute, auch wenn der Gottesdienst weitgehend auf Deutsch stattfindet, immer noch griechische Phrasen und lateinische Phrasen im Kult der Kirchen verwendet werden. Und ähnlich übernahmen die Hethiter sehr früh in ihrer Geschichte große Teile der Kulttraditionen einer Bevölkerung, die schon vor den Hethitern in Zentralanatolien ansässig waren. Wir nennen die Hattier und ihre Sprache Hattisch, ist eine isolierte Sprache. Und so werden hattische Rezitationstexte lange weiter überliefert im Rahmen des Tempelkultes. Mhm. Die andere Motivation ist die, dass dieses von den hethitischen Königen beherrschte Reich geografisch und auch in seinen kulturellen Milieus heterogen war. In diesem anatolischen Hochland mit seinen Tälern und Bergen entwickeln sich eben verschiedene Traditionen und Milieus. Und für das Wohlergehen des Staates war es wichtig, dass der hethitische König die Kulte nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in den verschiedenen Regionen des Reiches durchführte und die Götter sozusagen zufrieden hielt dadurch. Und nach hethitischer Vorstellung musste man mit den Göttern auch in ihrer jeweiligen Sprache sprechen. Also man konnte zu einem Gott, der luwisch aus einem luwischen Milieu stammte, da sprach dann die Gottheit eben auch luwisch und da musste man sie auch im Kult luwisch ansprechen. Und so hat man unterschiedliche Sprachen in den Kult dieses Reiches integriert, die die unterschiedlichen kulturellen und linguistischen Milieus Anatoliens, auch Südanatoliens, Nordsyriens dann widerspiegeln. Und dann gibt es schließlich eine dritte Motivation, das ist die, dass man fremdes Wissen teilweise als prestigereich und besonders wertvoll geschätzt hat und Texte importiert hat, etwa aus Mesopotamien, aus Babylonien. Und so kommen dann auch sumerische und akkadische Rezitationen in die Hethiterhauptstadt. Also wir müssen uns dieses Zentrum eines Großreiches als eine Stadt, einen Königshof vorstellen, an dem zahlreiche unterschiedliche Traditionen, kulturelle Milieus präsent waren durch die große Erstreckung des Reiches.
Hethitisch, vielleicht so zur Einordnung, ist die älteste belegte indogermanische Sprache. Warum gehen Sie davon aus, dass es sich bei dem zitierten Text in dieser unbekannten Sprache auch um eine indogermanische handelt?
Ja, das ist unsere Arbeitshypothese im Augenblick und wir hoffen natürlich, dass sie dann auch durch die weitere linguistische Analyse des Textes bestätigt wird. Es gibt bestimmte Hinweise darauf. Zum Beispiel, das ist kein zweisprachiger Text, es gibt keine hethitische Übersetzung, die daneben gestellt ist. Wahrscheinlich haben die Hethiter den Text also verstanden. In der Schreibweise können wir in der Orthographie bestimmte Merkmale erkennen, die typisch sind für die Verschriftlichung anderer anatolisch-indogermanischer Sprachen durch die hethitischen Schreiber, etwa des Luwischen. Und dann letztlich schaut man natürlich, der Text ist ganz phonetisch, also in Lauten geschrieben, schaut man darauf, ob man bestimmte Wortstämme kennt, ob Endungen auftauchen, die typischerweise in anderen indogermanisch-anatolischen Sprachen vorhanden sind. Und da ist aufgrund der ersten Analyse des Textes, sind da eine ganze Reihe von Endungen und auch einige Wortstämme zu sehen, die dafür sprechen, dass es sich tatsächlich um eine Sprache handelt, die auch zum anatolischen Zweig der indogermanischen Sprachen gehört. Aber das müssen weitere Analysen dann natürlich auch bestätigen.
Das ist sehr interessant. Das heißt, Sie gucken auch anhand von anderen Texten, ob es da Ähnlichkeiten gibt. Es könnte ja aber auch sein, dass es vielleicht einfach nur eine Art regionale Variante oder ein Dialekt ist, oder?
Ja, der Übergang zwischen Dialekt und Sprache ist natürlich fließend, aber Sie haben völlig recht. Wir können im Augenblick noch nicht sicher sagen, ob dieses Idiom dann letztlich als eine eigene Sprache klassifiziert wird, linguistisch, oder eine Varietät etwa der luwischen Sprache, von der uns verschiedene Varianten bekannt sind aus den hethitischen Texten. Das wäre eine der Möglichkeiten. Und tatsächlich ist es so, dass die Hethiter selbst, wenn sie Informationen darüber geben, in welcher Sprache ein Text zu rezitieren ist, da verwenden sie gelegentlich unterschiedliche Ortsnamen für verschiedene Dialekte des Luwischen, von denen wir dann sagen, sie sind ein und dieselbe Sprache, aber verschiedene Dialekte, verschiedene Varietäten ein und derselben Sprache. Insofern können wir nur aufgrund dieser Sprachbezeichnung, Sprache von Kalaschpa, nicht ganz sicher sein, dass es letzten Endes dann auch linguistisch aus unserer heutigen Sicht als eine eigene Sprache definiert wird.
Was sind dann jetzt die nächsten Schritte in der Forschung, um das neue Idiom genauer zu bestimmen?
Ja, die ersten Schritte sind immer die archäologische und philologische Dokumentation. Das heißt, die Archäologen zeichnen genau auf, wo es gefunden wurde. Die Tafel wird restauriert, sie wurde ans lokale Museum übergeben. Der Philologe, also ich, transliteriere den Text in lateinische Schrift und übersetze ihn, soweit das möglich ist. Und der Text ist jetzt, der Text in der unbekannten Sprache, eben einer Kollegin in der Indogermanistik, Frau Rieken, übergeben worden, die nun den Auftrag hat, eine erste linguistische Analyse für den jährlichen Vorbericht der Ausgrabung vorzulegen.
Und glauben Sie, es gelingt, zu verstehen, was der Text bedeutet, also ihn zu übersetzen?
Ja, ich bin sehr sicher, dass es da eine Hypothese geben wird, aber ich bin fast genauso sicher, dass beim nächsten Kongress 3 andere Hypothesen auch angeboten werden.
Herr Schachner, noch eine Frage an Sie als Leiter der Ausgrabungsstätte. Wie machen Sie denn jetzt nach so einem Fund weiter? Suchen Sie da gezielt nach weiteren Tafeln mit dieser Sprache oder gucken Sie, dass Sie zufällig was finden? Und wenn ja, dann schicken Sie wieder Herrn Schwemer eine WhatsApp-Nachricht.
Naja, also die Ruinenstätte von Boaskel-Hatusha ist so riesig groß mit etwa 200 Hektar, dass man da schwerlich nach etwas gezielt suchen kann. Es wäre die Nadel im Heuhaufen. Da die Tafel meiner Meinung nach nicht mit der Erosion dorthin gelangt ist, hoffe ich, dass wir, wenn wir die byzantinische und die eisenzeitlichen Schichten untersucht und abgetragen haben, dass wir dann vielleicht etwas von dem hethitischen Gebäude finden, zu dem die Tafel gehört hat. und vielleicht sogar die zweite Hälfte. Die Tafel ist nämlich sehr feinsäuberlich auseinandergebrochen. Die Hoffnung wäre schon, dass man die zweite Hälfte dann eben auch entdeckt. Aber da gibt es keinerlei Garantie, das ist sehr spekulativ. Aber das Ziel ist jetzt, dieses Gebäude, zu dem der Text gehört, großflächiger freizulegen, vielleicht noch andere Funde zu machen, sodass wir eine Funktion erarbeiten können. Wird man alles dann im Laufe der nächsten 1, 2, 3 Jahre sehen.
Es bleibt also noch einiges zu erforschen bei der neu entdeckten, über 3000 Jahre alten Sprache des Landes von Kalashma. Das war ein Gespräch mit Andreas Schachner vom Deutschen Archäologischen Institut und Daniel Schwemer, Altorientalist an der Julius-Maximilian-Universität Würzburg. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für die weiteren Forschungen.
Wir danken. Vielen Dank.
Dankeschön für Ihr Interesse und alles Gute nach München.
Das war's mit sozusagen. Tschüss, sagt Anna-Elena Knierich.